Was bin ich erholt? Ich habe Urlaub gebraucht. Boah, ich kann schon gar nicht mehr sprechen, Leute. Clevererweise. Direkt zum Saisonstart.
Oh, hat auch beim letzten Mal das Clever nicht hingekriegt.
Ja, ich kriege gar nichts mehr hin. Also, aber da habt ihr mich hingetrieben. Ich habe Urlaub gebraucht von euch.
Ist klar.
Ich brauchte eine Pause. Direkt zum Saisonstart. Tja, da haben wir direkt mal unseren Vorhaben, jede Woche aufzunehmen.
Unseren Vorhaben.
In Week 1 haben wir es schon gestrichen.
Oh weia.
Da haben wir unseren Vorhaben aber schon mal
unseren Vorhaben.
Deutlich.
Ach komm, lass mich in Ruhe, wir starten direkt.
Yes, Sir.
Quarterback Sneak, der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.
Herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast von Focus Football A, Touchdown 24 und ran mit mir, Dominik Rosing, und natürlich mit euch zwei, mit Stecko und Domi Willegans. Moin, moin.
Moin. Eigentlich ist er nicht von den Ganzen, sondern er ist präsentiert von,
natürlich.
Uns, Quarterback Sneak. Aber okay, nur so
weiter. Du willst es aber wissen, Jan, ey.
Ich würde sagen, jetzt hast du es aber auf mich abgesehen.
Heute bist du dran, mein Freund. Heute bist du dran. Ich krieg dich in jeder Minute, ich spür's.
Endlich mal er.
Okay. Ich werde mich revanchieren. Mal schauen, was ich nachher noch so schneide.
Und das Ranking kommt erst noch.
Benimm dich lieber. Ich habe hier.
Mach dir keine Sorgen, auf gar keinen Fall.
Ich habe Premiere in meiner Hand. So, Leute. Wir konnten die NFL-Saison kaum erwarten. Jetzt sind schon wieder 2 Wochen rum. 2 Wochen mit sensationellen Spielen, Überraschungen, Enttäuschungen, ganz viel Drama ist auch schon wieder dabei gewesen. Es gibt also einiges zu bereden. Auch unser Quarterback-Ranking von vor der Saison ist teils echt nicht gut gealtert. Zum Glück machen wir ja alle 2 Wochen Neues, also nicht so schlimm. Heute wird zum ersten Mal der Rotstift angesetzt. Vorher, bevor wir aber wieder zu unserem Kerngeschäft kommen, wollen wir eine ja schon fast vergessene Rubrik wiederbeleben, Domi.
Es brennt zwar Licht, aber es ist keiner daheim.
Meine Lieblingsrubrik, habt ihr gerade gehört, es brennt zwar Licht, aber es ist keiner zu Hause. Und,
sag doch mal, wir haben auch viele neue Hörer dabei. Was hat es damit auf sich?
Also der Name sagt ja schon ein bisschen, das gilt denjenigen, der Franchise, dem Spieler, dem Manager, dem Platzwart, wem auch immer, der eine Sache gemacht hat, die nicht ganz so schlau war. Ne? Ein typisches Beispiel kommt jetzt von uns. Der eine König, der nicht ganz so helle war Nathaniel Hackett mit seinem Clock-Management im ersten Spiel der Broncos. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat. Die beiden Mannings haben das ja, die kommentieren das ja immer, Monday Night.
Bei ESPN, ja.
Ja, bei ESPN. Und Peyton Manning und da hat es dann gesehen, die Situation. Ne? Also es waren, glaube ich, was war es noch, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Timeouts, 60 Yards, Russell Wilson, 3 Timeouts, ist eigentlich selbstredend, macht einen Timeout und dann geht's los. Und Peyton Manning hat 26 Mal so gemacht in der Übertragung. Er hat gesagt, mach einen Timeout, nimm einen Timeout.
Also diese T-Geste, für die Leute, ja, die es nicht sehen können.
Ja, genau, das typische T. Und er hat es einfach nicht genommen. Und hat dann sein Kicker den 4. Versuch aus 60 Yards kicken lassen, der, oh, surprise, surprise, nicht reingegangen ist.
Komisch.
Ja. Und dadurch haben die Broncos verloren. Also das, und ihr, vielleicht habt ihr mal 1-2 Folgen zurückgehört, was ich von Nathaniel Hackett halte, nämlich gar nichts. Und ist für mich der absolute Top-Kandidat für One and Done.
Ja, noch nicht zu viel verraten, weil wir haben auf jeden Fall den jungen Mann noch auf dem Programm. Wir werden noch über ihn sprechen, weil ich glaube, diese Szene war nicht die einzige, die nicht so sein Moment war.
Oh, Play-Calling-Katastrophe.
Play-Calling-Katastrophe, Disziplin generell in den Broncos Franchise ist gerade eine Katastrophe und der hat da schon ein paar, also es gab ja schon Fans, die Play-Clock runtergezählt haben, laut, damit das gesamte Team weiß, was da gerade passiert. Und man, ja, nicht schon wieder ein Delay-Game.
5, 4, 3, 2.
Und das sagt, glaube ich, alles über das aktuelle Coaching bei den Denver Broncos, über das wir gleich noch sprechen werden. Aber Jan, du hast uns auch noch jemand mitgebracht für diese Rubrik.
Ja, und ich finde, das ist zweigeteilt, weil zum einen war es natürlich unfassbar bescheuert, was Mike Evans gemacht hat im Spiel, um da seinen angeblich oder vielleicht um seinen Quarterback zu beschützen, der übrigens selber auf Marshawn Lattimore zugegangen ist. Ich weiß nicht, was vorher gesagt wurde. Wahrscheinlich hat Tom Brady sich beschwert beim Schiedsrichter über irgendein Holding oder Pass Interference oder Late Hit. Und während er da an Lattimore vorbeigeht, hat Lattimore, denke ich mal, gesagt, hör doch auf zu heulen. Ja? Heul doch oder heul doch, du Baby. Und das darf natürlich Tom Brady nicht sagen. Das ist jetzt eine reine Vermutung, aber irgendwas hat er gesagt, ja, oder krieg dich ein oder. Und daraufhin hat Brady sich umgedreht, ist auf ihn zugegangen und Lattimore ist auf ihn zugegangen und in dem Moment ging einer der anderen Spieler dazwischen und dann kam halt Mike Evans von der Seitenlinie und haut Lattimore weg. Ja? Und zwar auf eine wirklich
Blindside.
Exorbitant Blindside, brutale Art und Weise. Und ist dafür natürlich auch für ein Spiel gesperrt worden. Lattimore nicht, der ist nur in dem Spiel rausgeflogen. Aber man muss dazu auch sagen, dass genau von diesem Zeitpunkt an, ja, die Saints nichts mehr auf die Reihe gekriegt haben, während die Buccaneers voll marschiert sind. Also irgendwie hat das nur Wirkung bei den Buccaneers hinterlassen, die danach einfach denen mehr oder weniger viel geglückt ist, nicht alles, aber viel. Und bei den Saints ist alles schief gegangen, inklusive 3 Interceptions von Jameis Winston, die natürlich auch katastrophal waren. Inklusive einem Pick 6, der genau zur richtigen Zeitpunkt kam. Also gelitten und geschadet hat diese Schlägerei definitiv den Saints.
Ich habe das Spiel übrigens, Saints gegen Bucks, bei euch bei ProSieben Max zusammen mit meiner Schwester geschaut, die bisher noch gar keine Berührung zur NFL hatte und unbedingt mal ein Spiel mit mir schauen wollte. Da haben wir uns diesen Feinkost haben wir uns reingezogen, was echt keine große Werbung war für die Sportart, weil lange Zeit nichts passiert war. Es war spannend, ja, es war eng, aber ich glaube, für jemanden, der sich gar nicht mit Football auskennt, kein gutes Spiel. Mal schauen, ob ich sie noch dazu überreden kann, ein zweites Spiel mit mir zu schauen.
Hättest du mal mit ihr Cardinals gegen Raiders angeguckt?
Ja, da musste es schon im Bett, weil es gibt Menschen, die montags morgens früh aufstehen müssen. Ich habe es mir komplett reingezogen, zu meinem Bedauern. Aber darüber wollen wir, glaube ich, jetzt erstmal nicht sprechen. Aber Mike Evans gegen Lattimore, das ist auch nicht das erste Mal, dass die beieinander geraten sind. Ne? Gut, Division-Rivalen.
Das hat er schon vorher gemacht.
Die beiden hassen sich richtig. Und genau so eine ähnliche Szene. Mike Evans ist schon mal in den Rücken von dem reingesprungen.
Genau.
Und das gerät sich einfach nicht. Also dann drehen um und schlag ihn dann aus dem Maul, wenn er dich sieht, aber nicht von hinten reinspringen. Das finde ich schon recht eine miese Nummer. Und es gab
was aber auch wieder zeigt,
Massenschlägerei wie, auf dem Feld.
Ja, aber was wiederum zeigt, wie emotional Football doch ist, ja. Und ich meine, Mike Evans gegen Lattimore hat er bis zu dem Zeitpunkt und auch in dem Spiel fast immer nur verloren. Ja? Also Mike Evans hat noch nie gut gespielt, wenn er gegen Marshawn Lattimore spielen musste. Ja. Das sagt man noch nicht vergessen. Was für ein guter Cornerback der ist. Diese Wut kann man schon verstehen, aber die Wut beruht eigentlich darauf, dass er keine Schnitte sieht gegen ihn. Ja? Ja. Kann man auch anders lösen.
Definitiv. Aber nicht im Footballgeschäft
offenbar. Deswegen hat das jetzt verdient, in der Kategorie genannt zu werden.
Ja, definitiv.
So ist es. Wir haben noch eine weitere alte Rubrik, die wir wieder zum Leben erwecken wollen, aber alles zu seiner Zeit. Vorher kommen wir nämlich wieder zu unseren Quarterback-Rankings.
Quarterback-Ranking.
Und ja, unser allererstes Ranking von vor der Saison ist dafür unsere jeweilige Grundlage für die kommenden. Also mal kurz zur Erklärung. Heißt, ein Quarterback, den wir sehr weit hoch eingeschätzt haben, der fällt jetzt nicht gleich direkt ans Ende, nur weil er das bis jetzt in diesen ersten 2 Wochen noch nicht gezeigt hat. Beispiel Tom Brady. Ja, hat bisher überschaubar gespielt. Ist er trotzdem Top-10-Quarterback? Natürlich, er ist Tom Brady. Gleiches gilt für den Aaron Rodgers. Andersrum werdet ihr jetzt nicht einen Tua, Wentz oder Flacco an unserer absoluten Spitze sehen, weil das sind derzeit die Passing-Leader nach 2 Spieltagen, also verrückter NFL-Welt. Unsere Rankings sind also keine reine Formtabelle. Das nur für euch zum Verständnis. Unsere jeweilige Projection, das eigentliche Talent, spielt gerade bei so einer geringen Sample-Size von 2 Spielen noch eine wichtige Rolle. Wir können, glaube ich, bei Formtabelle eher wenn wir tief in der Season sind, dann macht es, glaube ich, da mehr Sinn. Aber aktuell spielt das, was wir vor der Saison geglaubt haben, wie wir die Quarterbacks sehen, spielt jetzt noch eine große, große Rolle. So viel erstmal dazu. Wir gehen jetzt auch nicht wie in der letzten Folge Platzierung für Platzierung durch, sondern wir sprechen nur über die bisher, ja sagen wir, die auffälligsten Quarterbacks, ne, sowohl negativ als auch positiv. Zunächst aber haben wir 3 neue Quarterbacks in unserer Liste und das ist meistens ein schlechtes Zeichen, weil Verletzung. Fangen wir mit Dak Prescott von den Dallas Cowboys an.
Ja. Ja, aber Dak Prescott hat auch im ersten Spiel, finde ich, wieder mal nicht bewiesen, dass er diesen Monstervertrag, den er bekommen hat, verdient hat. Er hat es wieder mal nicht geschafft, sein Team nach vorne zu bringen. Die Cowboys sind mehr oder weniger sang- und klanglos untergegangen im ersten Spiel. Und ja, ich warte immer noch. Ich warte immer noch darauf, dass er die Qualität zeigt, die er dem Geld nachhaben sollte. Ja? Und die zeigt er nicht, ganz ehrlich. Ja?
Ich habe es ihm ja zugetraut für diese Saison. Ich war sehr optimistisch, was Prescott angeht. Klar, erstes Spiel, gut, das kann passieren. Er kann sich jetzt erstmal nicht, beweisen, dass er es besser kann, weil er hat eine Daumenverletzung und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Ne? Da gibt es ja unterschiedliche Berichte. ESPN schreibt ja von 7 bis 8 Wochen. Die Cowboys selbst, die Organisation, die sagt, er könnte schon in Woche 3 wieder spielen. Da bin ich mal aber gespannt. Also ich glaube, dass wir vor Woche 4, vor Woche 5 auf keinen Fall mit ihm rechnen können, weil so eine Daumenverletzung, gerade als Quarterback, Jan, das wirst du mir bestätigen.
Eine Daumenverletzung ist mit das Schlimmste, was dir passieren kann, weil du kannst den Ball nicht mehr greifen. Ja? Der Daumen ist der Daumen und der Zeigefinger sind die wichtigsten Finger, wenn du in einen Ball wirfst. Ja? Mit dem Daumen hältst du ihn fest, gibst ihm den Druck und mit dem Zeigefinger gibst du ihm den Spin. Und wenn eins von beiden verletzt ist, dann bist du am Arsch. Deswegen glaube ich eher, dass er, ich weiß nicht, ob 7 oder 8 Wochen, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall mehrere Wochen, 3, 4 Wochen ausfällt.
Ja, er wurde zumindest nicht auf Injured Reserve gesetzt, das heißt, er kann eigentlich zu jeder Zeit wieder zurückkommen. Man hat jetzt seinen Roster-Spot quasi für ihn bereitgehalten. Domi, was hältst du von seinem Nachfolger jetzt? Also der jetzt erstmal für ihn einspringt.
Cooper Rush, ja, hat wirklich solide gespielt. Ne? Also war ein grundsolides Spiel. Würde ich als Backup sofort nehmen, wenn ich weiß, dass ich so ein Spiel kriege von meinem Backup.
Ja. Ja, also Cowboys gegen Bengals gewonnen, ne? Auch,
ja, haben gewonnen, war natürlich jetzt kein Sahnestück, aber sie haben erstens die Bengals besiegt. Ne? Cooper Rush hat einen Touchdown, hat einen 95er Ranking, alles tutti. Ne?
Also, absolut, also wenn du schon deinen Star-Quarterback verletzt hast, dann aber bitte einen Ersatzmann wie Cooper Rush, ja? Der war ein guter General, der war kein überragender Quarterback, aber er hat das Ding gut durchgezogen. Unterstützt natürlich von der Wahnsinns-Defense. Ja? Wobei Wahnsinns-Defense muss man auch wieder in Relation sehen, wenn man sich die Offense-Line der Bengals anguckt, die eher wirklich schlechter geworden ist als letztes Jahr. Ja? Da kommen wir drauf. Also von daher, aber Cooper Rush hat das richtig gut gemacht.
Ja. Also ich weiß nicht, ob dieses Spiel, der Sieg über die Bengals, sagt, glaube ich, mehr über die Bengals aus als über Cooper Rush und die Cowboys Offense. Klar, Rush hat es gut gemacht. Er hat, glaube ich, das Spiel in dem Scheme, was er machen sollte, hat er solide runtergerockt und ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass du so reinkommst und direkt ablieferst. Aber man muss auch sagen, er ist jetzt kein akkurater Passer, ne? Er ist jetzt keiner, der dir Highlight-Plays auflegt en masse, sondern er setzt sein Scheme um. Und das funktioniert mal gut, wie jetzt in diesem Spiel, aber es wird auch Spiele geben, wenn da jetzt noch mehrere kommen, dann wird der auch vielleicht mal das eine oder andere Spiel wegwerfen. Also wirklich optimistisch. Bei dieser Offense der Cowboys, die ja auch ihre Probleme hat, schwache O-Line aktuell, auch die Receiver fallen ja alle gerade wieder aus, das wird dann schon dünn. Wo habt ihr denn Cooper Rush jetzt bei euch im Ranking eingereiht? Wo springt der direkt rein?
Ich hab den mal auf die... Ja, ist natürlich schwierig, ne? Von der Form her, ja, aber von, wie wir es jetzt besprochen haben, dass das ja natürlich eher so eine generelle Sache ist, so habe ich ihn jetzt echt weit hinten, 31.
Ja, habe ich auch.
Ich bin da sehr viel gnädiger. Ich habe ihn einfach dahin gesetzt, wo vorher Trey Lance war, weil Trey Lance hat mich echt enttäuscht.
Du meinst Dak Prescott. Dak Prescott?
Nee, ich rede von Cooper Rush.
Ah, okay. Ja. Ah, aber Trey Lance ist ja von den Niners, deswegen dachte ich, du hast...
Nee, ich habe ihn da hingesetzt, wo vorher auf der Liste bei mir Trey Lance stand, weil Trey Lance ist ja auch raus. Ja,
ja, stimmt.
Ja, und das ist Platz 19 und ich finde, wie er gesagt hat, er hat ein grundsolides Spiel gemacht, ist als erstes reingeworfen worden in die Saison. Ja, als Backup-Quarterback hast du nie so viel Zeit mit dem Starting-Team wie der Starting-Quarterback. Das heißt, er konnte nicht so viel Timing aufbauen zu seinen Receivern, wie es Dak Prescott konnte. Und deswegen ist die Leistung für mich mehr als durchschnittlich. Also solide, finde ich, ist ein bisschen besser als nur Durchschnitt. Und er hat das gut gemanagt. Natürlich, wie gesagt, unterstützt von einer großartigen Defense an dem Tag. Aber er hat seinen Job gemacht. Und das hat Trey Lance in meinen Augen zum Beispiel im ersten Spiel nicht gemacht. Und im zweiten war er auch nicht überragend, bis er sich verletzt hat. Ja? Also Platz 19.
Schwer. Cooper Ross ist total schwer zu setzen. Ne? Das war.
Ja. Ich meine, letzte Saison hat er schon mal für die Cowboys gespielt, als sich auch Dalton verletzt hat und ausgefallen ist. Da hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also, hatte zwei gute Auftritte in der NFL gehabt. Man kann es ihm gönnen, dass da noch weitere dazukommen. Mal schauen, wann Prescott zurückkommt.
Ja, aber deswegen finde ich, dass der auf Platz 19 absolut gut aufgehoben ist.
Ja. Okay, ja, finde ich fair. Alles gut.
Ja.
Du hast Trey Lance schon angesprochen. Bei dem sieht es ein bisschen anders aus als bei Prescott. Denn, richtig bitter, er fällt die komplette Saison aus. Knöchelbruch. Und ja, ich finde es richtig, richtig schade, weil gerade von ihm... Wer bisher unsere Prediction-Folgen gehört hat, ich war sehr, sehr optimistisch und habe mich mega auf diese 49ers-Saison gefreut. Kyle Shanahan und Trey Lance, das hätte einfach richtig, richtig geil werden können.
Soll ich was sagen? Also in Anführungszeichen, das ist jetzt ein böser Satz, aber sei vielleicht ein bisschen froh, dass er sich verletzt hat, weil du wärst mit deiner Prediction böse auf die Nase gefallen mit ihm.
Ach, weiß ich nicht. Ich meine, das erste Spiel in Chicago, das kannst du, glaube ich, nicht bewerten, weil das war Monsunregen da und ja, keine Platzverhältnisse für
Scheiß drauf.
Zumindest keine NFL-Tauglich.
Scheiß drauf, das war für alle gleich. Ja,
ja, trotzdem, aber da kannst du ja nicht, als Quarterback kannst du da nicht unbedingt Bäume rausreißen.
Also ich muss dazu sagen, als Trey Lance, ne? Also so. Und das ist halt so, das ist halt, ne, wie gesagt, also ich glaube, ich hatte von Trey Lance den völlig überzogen.
Ich habe heute mit einem gesprochen, mein Tankwart, der ein Hardcore 49ers-Fan ist und zum Glück auch Crocodiles-Fan, ja, dessen Sohn spielt jetzt bei uns in der Jugend, der Typ, der Junge ist überragend, wirklich. Der ist so unfassbar motiviert, der hat richtig Chancen, größer zu werden. Und der sagt, er war total enttäuscht von Trey Lance. Ja. Und das, bevor er verletzt wurde. Er sagt also, Trey Lance war jetzt nicht die Lösung. Er ist heilfroh, dass sie Jimmy Garoppolo nicht verkauft haben, damit der jetzt das Ding vielleicht nochmal rocken kann in dieser Saison. Das wäre natürlich das Allergrößte, ja. Wenn jetzt Jimmy G, ja, die 49ers in die Playoffs und wer weiß wohin führt.
Aber dann eine Frage an euch.
Das wieder, ne?
Ich meine, er hat es ja schon öfters bewiesen, dass er es kann, dass er die Niners ja weit in die Playoffs auch bringen kann. Aber was passiert bitte, wenn Garoppolo es diese Saison wieder macht, wenn er sie ins Championship-Game führt? Was machen sie dann nächstes Jahr? Ich meine, sein Vertrag läuft aus. Du hast Trey Lance, für den du extrem viel investiert hast und den du ja schon vor der Saison auch als deinen neuen Franchise-QB präsentiert hast. Also, was machst du dann?
Ich glaube, Jimmy G hat richtige Wut im Bauch. Der wird es denen jetzt sowas von zeigen, dass sie ihn abgesägt haben. Wird es ihnen zeigen, wird motiviert sein bis unters Dach, wird sie so weit bringen, so weit er kann und dann sagen Sayonara, liebe Niners.
Das würde ich machen.
Ja.
Ich würde sagen, Jungs, und jetzt könnt ihr mich mal wiedersehen. Ja. Das war das letzte Mal, dass ich für euch die Kohlen aus dem Feuer geholt habe und jetzt ist Feierabend. So. Aber vorher muss er natürlich eine gute Leistung abliefern.
Und das ist natürlich extreme Motivation. Ne? Jetzt zu zeigen, so Leute, ich kann euch mal zeigen, wie falsch ihr gelegen habt.
Yep.
Gut, bei Zach Wilson wussten wir ja schon, dass er die ersten Wochen verpassen wird, der Quarterback der New York Jets. Für ihn hat ein alter Bekannter übernommen. Joe Flacco ist zurück.
Yes.
Seid ihr hyped? Yes.
Ja. Ich bin totaler Flacco-Ultra. Ich fand ihn schon immer witzig. Ich fand ihn schon immer gut. Das ist so, es gibt kein gelangweilteres Gesicht, der Touchdowns wirft in der NFL als Flacco.
Stimmt.
Nee, nicht in die Deutschen hier, wie hieß er? Von den Bears. Jay Cutler.
Genau, das ist dieselbe
genau. Kategorie. Jay Cutler war genauso.
Nur, dass Flacco einen Super Bowl gewonnen hat. Ne? Also.
Ja, mit einer überragenden Defense und einem grundsoliden Spiel. Aber da war er noch viel, viel besser als heute. Ich finde, der wird ja im Moment total gehypt irgendwie. Aber ich sehe das nicht so. Ich glaube, Joe Flacco, ich habe mir das Spiel angeguckt und der hat eine Menge offene Receiver überworfen und übersehen. Und er hat am Ende natürlich trotzdem von der Statistik her ein gutes Spiel gemacht. Aber das ist nach wie vor für mich, frage ich mich, warum die Jets, ob der jetzt wirklich Starter wird für die ganze Season, ich bin mir nicht sicher. Der ist erfahren, der ist grundsolide, aber der ist beweglich wie eine Bahnschranke. Ja? Und hat wirklich, also guckt euch das Spiel nochmal an, wenn ihr wollt, oder die Highlights nur, der hat also zwei, drei Mal völlig freie, ganz alleinstehende Receiver nicht gesehen oder komplett überworfen.
Ja, also hier, Jan, du hast ja gerade gesagt, Flacco beweglich wie eine Bahnschranke. Ich möchte da mal entschieden protestieren. Ja, er hat 6 Yards hat er erlaufen. Ne?
Also, ich habe es gesehen.
Das musst du.
Ja, Das war ungefähr so, als wenn Olaf Scholz durch den Bundestag läuft. Ja.
Das musst du erstmal schaffen.
Das war ein 30 Kilometer Umfeld, war kein Mensch da, der ihn stoppen konnte. Und er hat ungefähr 10 Sekunden für 6 Meter gebraucht. Oder 6 Hertz.
Kenn ich von Eli früher. Das sah genau gleich aus.
Beeindruckt mich nur mäßig.
Ja, aber wo habt ihr denn Mr. Flacco? Jetzt bin ich mal gespannt.
Ist natürlich schwierig einzuschätzen, weil er, also gegen die Ravens hat er natürlich brutal gespielt. Ne? Auch insgesamt seine Stats, er hat 16 Yards, jetzt ist damit Dritter als Passing Leader, 5 Touchdowns, erst 1 Interception. Das sieht vom Papier natürlich richtig gut aus, aber auch wie du sagst, Jan, ja, er ist halt immer noch irgendwo Joe Flacco und macht seine Fehler und wir wissen, was wir auch über mehrere Spiele von ihm bekommen können. Deswegen darf man da, glaube ich, nicht euphorisch sein als Jets-Fan, sondern sollte hoffen, dass Wilson dann tatsächlich in Woche 4, wie es heißt, zurückkommt. Also gegen die Bengals da Flacco noch ran. Ich habe ihn auf, ja, schwierig, aber ich habe ihn auf Platz 24 gesetzt. Aber es ist tatsächlich auch vor allem da im hinteren Teil ist es wie losen. Da kann ich einfach mit einem.
Also ich habe ihn auf 22.
Also ich hatte vorher Zach Wilson auf 29. Und habe ihn tatsächlich auf Position Jameis Winston gesetzt, den ich vorher auf 20 hatte und der dankenswerterweise auf 29 gesunken ist bei mir.
Hey, Hater.
Nee, nicht Hater. 3 Interceptions im wichtigsten Moment, davon 1 Pick 6. Zerstört das Spiel
ja, und das endet
die Niederlagenserie von Tom Brady. Ja, ganz alleine.
Ja, also das Spiel gebe ich.
Und das waren übrigens beschissene Interceptions. Ja. Also dieser Pick 6 war eine Katastrophe. Ja.
Typische.
Ne? Der wirft einen Ball und sieht den Safety nicht, der daneben steht und nur 2 Schritte machen muss, um ihn abzufangen. Ja?
Gerade gegen Ende des Spiels sah er schon so aus, als hätte er einfach aufgegeben. Also er hat die Bälle einfach weggeworfen gefühlt. Aber man muss auch dazu sagen, er spielte mit 4 kaputten Rippen, also hatte extreme Schmerzen im Rücken, wie es nachher hieß. Und da muss man ihn dann, glaube ich, einfach rausnehmen als Coach. Also ich habe nicht verstanden, warum Allen ihn immer noch spielen lässt, weil du hast Dalton dann noch als Backup. Dann bring ihn halt, ja. Ne, weil
oder
ich meine, dieses Spiel war so eng, ich glaube, da war, gerade auf offensiver Seite lief aber beiden nichts, da wäre es, glaube ich, total egal, wen du da einsetzt, deswegen und uns wurde noch 6-mal gesackt, ne, also mit diesen Schmerzen im Rücken, ich glaube, der hatte ein echt hartes Spiel und man muss es, ich meine, ich bin Winston-Fan, das wisst ihr alle, aber man muss es, dieses Spiel muss man ihm verzeihen.
Ich mag den total gerne. Ja, der hat Hard Knocks damals, da war der so geil, wenn du siehst, wie er bei seiner Großmutter gewohnt hat und alles und dann dafür sorgt, dass es denen allen besser geht und ist ein geiler Typ, wirklich, ein guter Mensch auch. Aber in dem Spiel hat er wieder bewiesen, dass er immer noch der Alte ist. Ja? 33 Touchdowns und 30 Interceptions in einer Saison ist halt, und da war er wieder auf dem alten.
Ja, das ist
wilde Pässe irgendwo hin, Hauptsache der Ball geht dahin und dann Doppeldeckung und übersieht den Safety, Pick 6. Und beendet damit das Spiel. Das geht einfach nicht.
Bei mir ist er auf Platz 21 gefallen. Aber wie gesagt, gerade so diese letzten 12 Quarterbacks, von denen bin ich allen noch nicht so wirklich überzeugt. Und es ist echt schwierig, wo man die da gerade hinsetzt. Weil
ja, das stimmt.
Bei dieser geringen Sample Size. Und von Winston, bei dem traue ich halt noch mehr zu als den anderen. Deswegen ist er bei mir noch auf 21.
Die sind alle so eng 24. Da unten. Ja. Und deswegen ist das eigentlich wurscht, ob der jetzt auf 29 ist bei mir oder auf 24. Das ist so die Carson Wentz, Davis Mills und vorher Daniel Jones Kategorie. Der ist da aber raus.
Ich bin mal gespannt, wie der bei dir hingekommen
ist. Der ist bei mir echt raus. Der ist,
und wir müssen über Daniel Jones sprechen, weil die Giants 2-0 gestartet, Tommy. Wie gut bist du gerade drauf?
Ich traue dem Braten irgendwie nicht.
Ich hab heute Morgen einen Tweet gelesen, die Giants sind in der Diskussion für das schlechteste 2-0-Team aller Zeiten.
Finde ich nicht fair.
Ja,
finde ich nicht fair.
Also,
finde ich nicht.
Nee.
Nicht fair.
Ja. Ja. Also die Defense ist brutal. Also was die Defense mit den Panthers gemacht hat, war irre. Die Offense in der ersten Halbzeit war schlecht, aber, und da muss man halt auch mal Credits geben, die Defense der Panthers war brutal. Yep. Die war perfekt eingestellt auf die Giants. Die Giants hatten keine Antwort. Kafka war ratlos in der ersten Halbzeit und hatte keine Antwort auf alles, was Snow da rausgezaubert hat. Ja, Burns, Ioannidis und Luwu haben die auseinandergerupft. Ja, So, die O-Line war echt nicht gut und dann hat man es gemerkt, Adjustments in der Halbzeit und auf einmal ging es dann auch. Ja? Daniel Jones war, boah, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber kurz vor der Halbzeit, wo er da an die Außenlinie, ich weiß nicht, ob er da irgendwelche, was er da gesehen hat, irgendwelche Geister, der hat Nufu einfach in die Hand geworfen. Ja, zum Glück hat der das Ding nicht gefangen vor der Halbzeit, sonst wäre das eine Interception, es wäre 100 pro eine Pick-Six geworden.
Aber, und Daniel Jones, wenn wir schon mal gerade über ihn sprechen, im ersten Spiel gegen die Titans, da sah er schon richtig schlecht aus, oder? Also da, das Laufspiel ist stark, Barkley ist wieder ganz der Alte, so scheint es bisher, das freut einem, der hat genug durchgemacht. Aber Daniel Jones auch seinen patentierten Fumble hat er wieder drin gehabt. Schwierig einzuschätzen, ja, klar.
Für den Fumble konnte er nichts, den hat er nicht gesehen. Also den hat er nicht gesehen. Ich bin jemand, der, wisst ihr alle, der niemand in Schutz nimmt, aber den hat er einfach nicht gesehen. Da konnte er nichts machen. Das war ein Blindside-Hit, deswegen Fumble.
Aber was willst du denn sagen? Stehen die Giants, durch Jones 2-0 oder trotz Jones 2-0?
Nein. Sie stehen mit Jones 2-0. Das würde ich sagen. Ne? Nicht trotz oder durch, sondern sie sind mit Jones auf 2-0. Das liegt daran, gebt ihm noch ein bisschen Zeit. Der Bull, ich verfolge die Giants-Spiele überraschenderweise sehr intensiv. Ja. Und Daboll faltet den zusammen am Rand, wenn es nicht läuft. Ja. Das ist keiner, der das runterschluckt und dann nach dem Spiel, der geht nach draußen, macht sein Mikro hoch und dann gibt es aber einen Einlauf.
Ich glaube, von dem Witzing angeschrieben nach werden.
Ich glaube, der entwickelt sich dahin. Er ist natürlich, da sind Dinger drin. Boah, da musst du dich jetzt nicht fragen. Aber das Coaching ist aktuell so, dass du denkst, oh wow, die Giants gewinnen zwei knappe Spiele. Das ist die letzten 6 Jahre nie passiert. Die haben sie alle verloren.
Also für mich war Daniel Jones in dem Spiel das erste Mal ein echter Teamleader. Ja? Der hat gekämpft, der hat gefightet, der hat insgesamt in den beiden Spielen 8 Sacks kassiert, ja, was auch nicht wenig ist. Und ist trotzdem nochmal 46 Yards gelaufen. Der hat auch ein paar gute First Downs durch Laufspiel erreicht, weil er einfach einen Mumm hatte und reingegangen ist. Und was immer ein Indikator ist, egal wie viel Yards du geworfen hast, also der hatte eine Bilanz von 364 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception, 8-mal gesackt worden, aber seine Pass-Completion ist 70,9%. Ja? Und das ist überragend. Das ist top of the pop. Ja? Und das muss man auch mal sehen. Also ich finde, Daniel Jones hat in dem Spiel, mag sein, dass es ein One-Hit-Wonder war, keine Ahnung, aber da ist er zum ersten Mal bei mir rübergekommen wie ein Teamleader. Und wenn Quarterback eins sein muss, ja, dann ein Teamleader, einer, der die anderen mitreißt. Und das hat er gemacht in dem Spiel. Und deswegen stehen die jetzt 2-0.
Ja? Wo hast du ihn hingesetzt jetzt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich finde, ich habe ihn zu schlecht eingeordnet auf Platz 27. Okay. Und der ist bei mir jetzt, hat getauscht mit Mac Jones auf Platz 17. Ja.
Wow.
Ja, weil Mac Jones hat mich total enttäuscht. Er hat irgendwie gar nicht das bewiesen, was er letzte Saison schon mal als Quarterback gezeigt hat. Und deswegen fand ich den Tausch völlig legitim.
Ich habe ihn auf 21. Das ist bei mir auch hochgegangen, aber nicht so massiv. Aber freut mich natürlich,
das ist immer die Frage. Ne? Das ist ja das Schwierige. Letztes Jahr habe ich ja Davis Mills mal in die Top 10 gehievt, weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber ich glaube, dass Daniel Jones einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ja. Dass er mehr Selbstbewusstsein hat, dass er gemerkt hat, er kann Teamleader sein, er kann der Quarterback sein, den sich die Giants wünschen. Und das hat er zumindest in dem Spiel, fand ich, bewiesen.
Ja. Er hat auch jetzt endlich mal einen Coach draußen, der mit ihm dieselbe Sprache spricht. Und er weiß, und Jones weiß, der war so erfolgreich, ne? Der hat Josh Allen zu einer Rakete gemacht, der kann was, dem höre ich jetzt einfach mal zu. Ne, wenn ich davor hier Clappy, Jason Garrett als Offensive Coordinator habe, ja, wie soll man da besser werden? Das geht ja gar nicht. Ja? Das ist unmöglich. Der mit seiner, hier, einmal dreimal durch die Mitte und einmal ein Fullback-Run. Das war es alles, was Clappy da gemacht hat. Ja?
Bei mir ist er auch gestiegen. Von 27 auf ganze 25. Ich bin noch vorsichtig bei Daniel Jones.
Ist okay, und kann man verstehen.
Ich glaube, wenn jetzt die nächsten 2 Wochen spielen gegen die Cowboys jetzt am Sonntag, da bin ich gespannt drauf. Wenn die Cowboys noch schlagen, da bin ich der Erste.
Monday Night
ist es sogar, okay. dann, ja, dann kann man als Giants-Fan, glaube ich, ganz, ganz hoffnungsvoll sein, was die Saison angeht. Weil gerade in der NFC East ist hinter den Eagles, glaube ich, viel, viel möglich. Und ja, dann liegt es an Jones.
Eine bessere Division, als ich gedacht habe. Commanders spielen gut. Na, Cowboys, ja, aber die Commanders sind nicht so, also die sind nicht so schlecht, wie man denkt, ne? Ja, ja, aber Eagles spielen halt, also
man
Eagles,
muss auch immer schauen, ja, gegen wen man bisher gespielt hat, ne? Das ist halt auch immer so.
Ja, ja, aber ja, okay. Eagles sind überragend, ne? Da es wäre auch ein Quarterback, über den ich leider Gottes, Entschuldigung, muss es wieder sagen, es ist halt Eagles, aber über den ich gerne wirklich auch
machen wir aber gleich wollen
würde, ne?
Bevor wir jetzt über die Eagles und Jalen Hurts sprechen, Domi, sprechen wir mal lieber über die Cincinnati Bengals und Joe Burrow. Wir haben vorhin schon mal kurz angesprochen, die Bengals katastrophal gestartet. Sie stehen 0-2, haben gegen die Steelers und gegen die Cowboys verloren. Zwei Spiele, die sie eigentlich nicht hätten verlieren sollen, ne? Also sowohl nach dem Spielverlauf als auch auf dem Papier sind die Bengals eigentlich das stärkere Team. Aber es stimmt so einiges nicht bei diesem Team. Ist das der Super Bowl Hangover, Stecko?
Ich habe schon überlegt, ob die ein One-Hit-Wonder sind, ja, weil sie es tatsächlich nicht geschafft haben, Joe Burrow eine vernünftige O-Line hinzustellen. Ja, der ist ja, der Typ ist...
Dabei haben sie viel gemacht,
ne? Der Typ,
ne,
ist 13 Mal gesackt worden in den ersten beiden Spielen. 13 Mal. Ja, der hat sie so auf die Fresse gekriegt. Klar, hat er auch Fehler gemacht. Er hat 4 Interceptions geworfen, von denen 2 seine Schuld waren. Aber was der in der zweiten Halbzeit abgeliefert hat, war mega. Ja. Da ist er echt zurückgekommen.
Ja. Und wenn er so weiter so gesackt wird, ist er auf dem Weg zu 111 ja. Sacks.
Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Vollkatastrophe. Also, dass die Bengals, die wirklich, die genau wissen, sie haben den Super Bowl eigentlich nur verloren, weil sie eine scheiß O-Line hatten, es nicht hinkriegen, in der nächsten Saison eine gute O-Line hinzustellen. Ja? Das ist, finde ich, also das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlechtes Managing.
Dabei haben sie so viel gemacht für die O-Line.
Ne? Eben, Collins ist eigentlich ein Top-O-Tackle, ne? Bisher kann das ja Totalausfall.
Die haben die total gut verstärkt. Ich war total.
Entschuldigung, 13 Sacks in 2 Spielen.
Ja? Ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Die O-Line ist schlecht, aber ich dachte, das, was die getan haben.
Ja, aber es gibt ja manchmal, gibt's ja so Tage, so Jahre, so eine Saison, wo du eigentlich eine Menge richtig machst, aber am Ende durch böse Scheißdinger verlierst. Wie zum Beispiel den Extrapunkt, der an den Pfosten geht. Ja? Das Spiel wäre vorbei gewesen. Der schießt das Ding an den Pfosten. Ja? Und dann schießt er in der Verlängerung das Ding nochmal daneben. Ja? Also wie katastrophal kann es sein? Ja? Die hätten das Spiel gewonnen. Easy.
Ja. Ja. Ja.
Aber nein, er verhämmert. Ja. Ja?
Die Offensive Line und der Kicker sind nicht das einzige Problem, weil du auch das Coaching, ne? Zach Taylor hat bisher nicht bewiesen, dass er einen Plan B hat. Der verlässt sich zu sehr auf die Qualitäten seines QBs, wie ich finde. Also, und gerade Bo, dem werden gerade diese Optionen genommen, ne? das ihn so gefährlich macht. Also dieses gefährliche Deep-Passing-Game auf Chase, der wird jedem Game mit einem Two-Single-High wieder gedeckt. Man kann gar nicht tief gehen. Aber auch Bo selbst macht bisher Fehler. Spielt nicht gut, macht selber viele Fehler, ist ja auch in seinen Entscheidungen sehr zögerlich. Er hält den Ball viel zu lange. Also auch diese Anzahl an Sex geht nicht nur auf die Offensive Line, sondern auch auf ihn, weil er hält den Ball im Schnitt 2,86 Sekunden. Das ist Platz 14 der Liga, obwohl er bei rund 30% seiner Dropbacks unter Druck steht. Das ist Platz 3. Und 38% aller Pressures, die werden in einem Sack umgewandelt. Das ist natürlich immer Platz 1. Also das ist nicht nur die Offensive Line, das ist auch zum großen Teil Joe Burrow, der sich sehr unsicher ist in seinen Reads.
Zum großen Teil nicht, das ist auch Joe Burrow. Ja, aber nicht zum großen Teil.
Auch Burrow, ja, genau.
Also zum großen Teil ist es die scheiß O-Line, die er hat.
Ja, aber er ist sich unsicher in seinen Reads.
Und.
Ja,
ja, die O-Line müssen sie fixen, sonst geht das richtig schnell den Bach runter. Das Gute ist, in der Division haben sie eine Chance. Ne? Also die Division, ja... Ja, das ist jetzt nicht, wo du...
Ist auch keiner davon weg. Das ist auch keiner davon
weg. Genau, da läuft jetzt keiner weg. Ja. Aber Burrow ist bei mir auch kräftig nach hinten gefallen. Also,
jetzt bin ich mal gespannt im Ranking. Wo ist er bei euch?
Naja, ich hatte ihn auf Platz 4.
Echo? Bei mir ist er auf 10.
Und ich setze ihn auf Platz 5. Mehr nicht. Wisst ihr warum? Weil ich glaube, dass Joe Burrow ein Elite-Quarterback ist, der das rausreißt. Ich glaube, dass die trotzdem in die Playoffs kommen und ich glaube, dass Joe Burrow das wegsteckt. Aber wenn die Bengals nicht dafür sorgen, dass der beschützt wird, dann hat er auch keine Chance. Also wenn du in den ersten beiden Spielen 13 Mal gesackt wirst, ja, dann wird's auch, ich kenne das Gefühl als Quarterback, ja. Dann verlierst du irgendwann das Vertrauen in deine O-Line und dann triffst du auf falsche Entscheidungen. Du musst einen Hauch von Stabilität haben. Lass ihn dreimal im Spiel gesackt werden oder viermal, ist ja okay, ja. Aber in zwei Spielen 13 Mal, das zehrt an dir irgendwann. Und dann triffst du Entscheidungen und dann sagst du, okay, hey, den kriege ich hin, ja. Dann siehst du einen Defense-Liner auf dich zukommen und denkst, oh, gleich wird's böse und haust das Ding halt raus. Ein bisschen zu früh, ein bisschen zu spät manchmal, aber du triffst Entscheidungen, die du nicht treffen würdest, wenn der Druck nicht so groß wäre. Und Joe Burrow ist immer noch ein junger Quarterback, ja. Der hat immer noch eine große Karriere und große Zeiten vor sich. Und ich glaube, dass der sich berappelt und das hat er bewiesen in der zweiten Halbzeit. Der hat die wirklich geil zurückgeführt. Da hat er geile Pässe geworfen, der hat geil agiert, hat alles weggesteckt, selbst die vier Interceptions und ist trotzdem noch, die hätten ja gewinnen können. Die hätten easy gewinnen können, wenn der Kicker den scheiß Extra-Point nicht gegen den Pfosten geschossen hätte. Ja, und das darf man auch nicht vergessen. Das, ganz ehrlich, die wären durch gewesen, die hätten das Spiel gewonnen.
Bei den Steelers geben,
dann hätte jeder gesagt, oh wow, erste Halbzeit scheiße, aber Joe Burrow ist der geil zurückgekommen und jetzt sagen sie, oh, zwei Spiele verloren, boah, ist der scheiße. Stimmt nicht. Ja? Der ist immer noch ein Lead-Quarterback und der ist immer noch jemand, der die Mannschaft ganz nach vorne bringen kann. Hundertprozentig.
Aber die Bengals haben nicht nur eine Offense-Probleme, auch eine Defense, die sah bisher auch überhaupt nicht gut aus. Daher, ich kann mir schon vorstellen, es gibt schon ein Szenario, in dem die Bengals in so einen Strudel geraten
möglich
und am Ende die Playoffs verpassen.
Auch wenn Burrow gut spielt. Wo habt ihr ihn denn hingesetzt? Du hast ihn ja noch 5,
Dominik. Bei mir ist er immer noch in den Top 10, er ist auf Platz 9 gefallen.
Und bei mir ist er auf 10 gefallen.
Sprechen wir über das nächste Team, was bisher mehr als enttäuscht und vor allem die Offense. Ne? Das Team, generell die Defense ist gut. Es geht um die Denver Broncos und Russell Wilson und das ist eigentlich mal ein Take von uns, der sich bisher bewahrheitet. Zum Leidwesen aller Broncos-Fans, denn die Offense sieht gar nicht gut aus. Das ist wirklich ein lahmendes Pferd. Und wer hätte gedacht, dass ja beim Heimdebüt von Russell Wilson in Denver es Buchrufe geben wird? Also selbst der größte Pessimist, und dazu gehören wir ja, konnte sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Das hat zum Teil mit Wilson zu tun, der bisher einfach nicht gut spielt. Aber es hat auch einfach mit der kompletten Offense zu tun. Es hat mit dem Head Coach zu tun, über den haben wir gerade schon gesprochen. Das ist, ja, man kann sagen, katastrophal bisher.
Also es liegt zu einem ganz, ganz großen Teil an Hackett. Ich fand den, als ich es gelesen habe, dachte ich, gut, griff ins Klo, selber schuld. Ja. Und die neuen Owner, habe ich ja schon gesagt vor der Saison, die werden so gar keine Geduld haben. Also da würde es mich auch nicht wundern, wenn der noch am Ende der Saison, also kurz vor Ende, wenn sie die Nase voll haben, jetzt wirklich richtig bitter wird, gehen muss. Wenn der jetzt einen Turnaround schafft, ja, aber das wirkt total zufällig alles. Als ob die so das Playcalling würfeln an der Seitenlinie. Also das hat überhaupt keinen Rhythmus, das ist total seltsam. Wilson sieht auch überhaupt nicht aus wie Wilson. Wenn du die Texans, und ihr wisst ja, was wir von den Texans halten, oder ich auch, ich habe denen 3 Punkte gegeben insgesamt, ja, 4 Punkte.
Und gegen die Seahawks in Spiel 1. Also das sind jetzt auch keine...
Wenn du gegen die Seahawks verlierst und gegen die Texans gerade mal 16 Punkte machst, ja, dann ist wirklich Alarm. Also das...
Ohne die Leistung der beiden Teams jetzt schmälern zu wollen. Ne? Aber das ist schon nicht die Creme de la Creme der Liga. Das sind schon zwei Teams, wo du sagen musst, okay, die musst du schlagen, wenn du Playoff-Chancen, wenn du Ambitionen hast. Und gerade bei den Broncos, klar, man hat davon geredet, dass das vielleicht ein bisschen braucht, bis diese Offense ihre Dynamik findet. Aber dass das wirklich so schlecht ist und diese komplette Offense, du hast es schon gesagt, da fehlt jeder Rhythmus, auch sämtliche Automatismen fehlen ja. Ne? Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass das Zeitmanagement funktioniert nicht. Dann hast du da mal zu viele Spieler auf dem Feld, da hast du zu wenig Spieler auf dem Feld und musst plötzlich wieder einen Timeout nehmen. Dann hast du hier ein Delay of Game, da ein Delay of Game und du hast dumme Drops dann noch, jetzt fällt auch noch Jerry Jeudy aus. Der Einzige, der in der Offense wirklich abliefert, ist ein Courtland Sutton. Genau das hat man sich auch vor der Saison irgendwo vorstellen können, dass der gut zusammen mit Wilson harmoniert. Aber das ist auch das Einzige, was bisher gut aussieht. Sonst, gerade Wilson, auch von dem bin ich sehr, sehr enttäuscht. Wie gesagt, ich war nie optimistisch, aber das, was die der Broncos zeigen, das übertrifft sogar alles, was ich mir vorstellen konnte.
Hackett. Hackett, Hackett, Hackett. Ist für mich der Grund.
Wo ist aber euch der Wilson?
Ich habe es noch relativ gnädig gehalten. Ich habe ihn auf 14. Vier Plätze nach dem
Spiel.
Wo ist er bei dir gelandet?
Ich hatte ihn vorher auf 11 und habe ihn jetzt immer noch auf 11. Weil ich glaube an ihn. Ich glaube mit dem richtigen, Coaching kann Russell Wilson zeigen, was er kann. Ich glaube, dass der unter Druck steht. Alle erwarten, dass er genau das Gleiche macht wie damals Peyton Manning. Und er hat aber nicht das gleiche Team. Ja. Er hat ein schlechteres Team. Und vor allen Dingen ein schlechteres Coaching. Also ich bin völlig auf eurer Seite. Hackett ist nicht der richtige Head Coach für die. Ja. Aber Russell Wilson ist auch nicht auf dem Level, auf dem er früher war.
Ich glaube gerade diese Endzone-Offense der Broncos, der galt diese Buchrufe. Du hast gerade gegen die Texans viermal warst du in der Endzone, in der Red Zone. Und gerade vier Plays hast du ja inside der 2-Yard-Linie und hast es nicht geschafft, den Ball in die Endzone zu bekommen. Ne? Hast vier Pässe geworfen, die alle nicht angekommen sind. Du hast vier Pässe geworfen, weil du im Spiel gegen die Seahawks zwei Fumbles hattest, genau an einer ähnlichen Position, als du gelaufen bist. Also sowohl laufen als auch passen scheint gar nicht zu funktionieren und das komplette Vertrauen ist weg. Deswegen, ich glaube, die Sorgen um die Broncos, die sind berechtigt und ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Weil 1-1, das Team kann auch nur 2 stehen, das bei den Gegnern.
Wenn die Erwartungen so hoch sind, ja, wenn du sagst, boah, Russell Wilson kommt, wir werden Super Bowl Champion, dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer, ne? Wenn es nicht funktioniert. Wenn du siehst, das ist nicht der Heilsbringer, sondern das kann auch schief gehen mit ihm. Ne?
Ja.
Und das zehrt auch an dir, als Quarterback zehrt das an dir. Ja? Du fängst selber an zu zweifeln.
Ja. Der zweifelt schon. Ich bin mir sicher, dass er zweifelt, weil ich würde auch zweifeln. Ja, also das jetzt fällt ja auch noch ein guter Wide Receiver aus und hast auch noch, ja, gut. Warten wir mal ab, es kommt jetzt.
Genau.
Lassen wir mal das nächste Spiel ran.
Warten wir mal ab. Zwei
Spiele ist echt wenig. Bei den Seahawks ist ein Special Game, ne, aber Texans für 60 Punkte zu machen, ist natürlich schon. Außer die Texans überraschen uns alle und sind
viel, nee, klar,
besser als alle denken.
Weiter geht's.
Was? Aber lass uns mal, Leute, wir kommen ins Plaudern hier. Lass uns mal ein bisschen Moderator.
Ja, ich versuch's hier seit 5 Minuten, aber ihr lasst mich nicht.
Ja, weil ich plaudern mag. Ich mag
okay,
plaudern.
Entschuldigung.
So, die Codes, Matt Ryan, was ist da los? Um es mal ganz schnell zu moderieren.
Schlecht, weiter.
Okay, nächstes
Thema. Schlecht, weiter.
Dass die Codes schlecht in die Saison starten, ist nichts Neues. Aber ein Unentschieden gegen die Texans und kein gegen die Jaguars ohne Punkt vom Feld zu gehen, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Vor allem, du hast gedacht, du hast mit Matt Ryan jetzt ein Upgrade auf Quarterback und der spielt bisher katastrophal.
So null.
Null Explosivität, keine Receiverhilfe, die O-Line wackelt. Das sieht schon nicht gut aus bei den Colts.
Also schau dir die Bilanz an, schau dir einfach die Statistik an. Ich bin jetzt kein Roman Motzkus, aber 60% der Pässe nur angebracht. 547 Yards ist okay, aber ein Touchdown und 4 Interceptions, ja, bei 7 Sacks. Der Junge ist nicht zu Hause. Der ist nicht da, wo er hin will. Ja.
Nee.
Müssen wir uns Sorgen machen?
Das ist zum Teil also, seine Schuld, allem, also, aber auch zum Teil die Schuld der Offense.
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Matt Ryan kommt mit dem Playcalling noch nicht klar. Das ist noch nicht sein Steckenpferd, sag ich mal.
Da war Frank Reich ein extrem guter Playcaller, ne?
Ja, total. Eigentlich extrem. Aber irgendwie haben die noch keinen Rhythmus, so die beiden, ne? Die sind noch nicht so, haben noch nicht so zueinander gefunden, glaube ich. Und dann, also gegen die Jaguars, ich weiß noch genau, 23 Mal.
Trevor Lawrence hat ein geiles Spiel gemacht.
Okay. Ja, warte mal ab. Ich habe 24 Mal geguckt, ob das wirklich zu null ausgegangen ist. Ich dachte, nee, das kann nicht sein. Hier Trash-Time, da kommen am Ende kommen die doch mal zum Field Goal oder sowas. Nee, die haben zu null gegen die Jaguars verloren. Trevor Lawrence, Jaguars, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden, dass da Potenzial ist. Haben wir ja alle gesagt, ja. Ich habe Trevor Lawrence auch
Er ist gut gestartet, jetzt zeigt er nicht mal, was er kann.
Matt Ryan, ich sag dir eins, Trevor Lawrence hat seine Pässe, das waren Laserbeams. Die ganzen Pässe, der hat das Ding aus dem Lauf, volle Möhre, im Stehen, volle Möhre, der hat so geile Pässe geworfen am Tag. Ja, die waren so ein Strich, alle. Und der hat einfach das, was er letztes Jahr schon angedeutet hat, hat er dieses Jahr bewiesen, dass er, wenn er kann, wenn sie ihn lassen, dass er richtig gut ist. Also der hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht.
Ich habe auch ein mega gutes Gefühl bei Peterson und Lawrence. Das passt irgendwie.
Wo ist Lawrence bei euch gelandet?
Von 17 auf 13 bei mir.
Bei mir ist er von 15 auf die 11. Also er kratzt schon an der Top 10. Aber auch nur, weil viele andere einfach...
Bei mir hat er getauscht mit Derek Carr.
Das heißt, wo ist er dann?
Das heißt, von der 15 auf die 12.
Okay.
Ja, da haben wir alle ähnlich. 11, 12, 13.
Ja, auf jeden Fall. Der ist in der Top 15, Top 10, greift er gerade an. Ich glaube, dass der dieses Jahr gerade durch das Spiel nochmal einen richtigen Schritt nach vorne macht. Ja. Der war echt ein Teamleader. Der hat wirklich, wenn der Pässe geworfen hat, kamen die wie am Strich gezogen. Also das war ein geiles Spiel von ihm.
Ja, ich finde den auch. Ja, den mag ich auch, wirklich.
Kurz zurück zu den Colts, bevor wir zu den positiven Überraschungen bisher kommen. Glaubt ihr, dass die Colts die Division noch gewinnen werden? Weil, ich meine ganz ehrlich, das ist immer noch die schlechteste Division der Liga. Und auch die Titans sind mit 0-2 extrem mies gestartet und machen als andere einen guten Eindruck. Die Texans, ich glaube, die hat keiner für den Division-Sieg auf der Rechnung. Höchstens noch die Jaguars, ne?
Da ist noch, in der Division ist noch alles.
Glaube ich auch. Da ist noch alles offen, aber ich glaube, dass die Colts abkacken werden dieses Jahr. Trotz Taylor, trotz allem werden die abkacken.
Wer gewinnt dann die Division?
Ja, die brauchen jetzt halt.
Wer gewinnt dann die Division?
Ich glaube, dass die Jaguars eine gute Chance haben. Wenn Trevor Lawrence das mitnimmt gegen die Colts, und die Colts sind ja kein einfacher Gegner, ja, die haben ja auch eine gute Defense, ja.
Ja, vor allem.
Und die haben einen geilen Running Back. Ja. Ich glaube, das nimmt der
Christian
mit.
Kirk
darf nie vergessen, darf nie vergessen, dass ein Quarterback immer lebt von den Emotionen, die er hat. Und ich glaube, dass Trevor Lawrence einen Riesenschritt gemacht hat in diesem zweiten Spiel.
Also es ist ganz einfach. Es wird für die Colts auch nicht besser, weil die Colts spielen jetzt in Kansas. Ne? So, da gibt es, glaube ich, das wird richtig gemein. Ne? Wobei, ne, und die Jaguars spielen bei den Chargers, ist jetzt auch nicht gerade die beste Adresse, um dort spielen
zu können. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass in diese Division, ähnlich wie vor einigen Jahren die NFC East, mit einem Losing Record jemand in die Playoffs einzieht.
Möglicherweise.
Ja, das würde ich. Also, für die Colts wird es jetzt nicht besser, ne, bei den Chiefs. Also, ich glaube, dass Frank Reich halte ich für einen super Coach. Deswegen, wenn da nochmal einer was raustritt, ist es einer von den 5-6, dem ich das zutraue. Die O-Line dafür haben sie, Jonathan Taylor haben sie, aber da muss jetzt schnell was passieren. Aber Matt Ryan und er, die scheinen noch irgendwie zwei verschiedene Sprachen zu sprechen.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte es Matt Ryan wirklich gewünscht. Ich mag Matt Ryan. Immer still, immer ruhig, immer ein solider Quarterback. Ich würde das dem so wünschen, wirklich. Ehrlich. Das ist ein netter, der ist cool.
Also letzte Frage, bevor wir zum Positiven kommen. Wie lange hat Ryan Tannehill noch als Starting Quarterback bei den Titans?
Oh.
Letztes Spiel?
Oh.
Malik Willis schon im vierten Quarter ran?
Kam er ja schon, Malik.
Ja, er durfte mal im vierten Viertel ran, aber das ist jetzt noch nicht die Wachablösung, oder?
Ja, ja.
Wie lange dauert es noch?
Nee, aber also wenn ein Starter Quarterback wackelt, ist es Tannehill.
Ne? Okay. Stecko, was meinst du?
11 von 20, 2 Interceptions, 1 Pick 6. Gebencht, obwohl viele sagen, okay, da hatten sie schon verloren. Ryan Tannehill ist kein Quarterback, der dich zum Super Bowl führt.
Ja.
Ganz einfach.
Ich glaube auch, es wird die Ablösung kommen. Allerdings, Willis sah jetzt in dem vierten Viertel auch nicht gut aus. Hatte einen von 4 Pässen angebracht. Auch noch ein Fumble mit drin. Ja, kann man nicht fair beurteilen.
Man muss auch sagen,
die
haben gegen die Bills gespielt. Die Bills sind einfach im Moment state of the art. State of the fucking art.
Die
haben den Super Bowl Champion weggehauen, haben jetzt einen der Mid-Contenter, wo alle vorher gesagt haben, okay, aber die Titans sind immer noch, ja. haben die mit 41-7 weggehauen. Die hatten keine Chance. Ja? Ich glaube, dass die Bills sind für mich der heißeste Super Bowl-Kandidat, den es gibt.
Ja, mit Abstand die spielen der einfach, nur, ja. einfach nur brutal, was die abliefern.
Und einfach mit Josh Allen die
coolste
Sau
MVP.
Am Quarterback ja. überhaupt.
Josh Allen, ja. MVP, der ist so ja. geil drauf. Wahnsinn.
Nach zwei Spieltagen ist das Rennen schon
entschieden. Ja, aber der Typ
ja,
ist einfach,
ist
der
ist
so
da.
Geil.
Dafür ist, der,
der
dafür
läuft
ist der,
selber,
dafür ist der
macht
Podcast
Pässe.
Da.
Der trifft nur die richtigen Entscheidungen. Der ist so geil drauf. Ja? Also die Bills und nach den 90er Jahren, ja, nach 4 Super Bowls in Folge, die sie alle verloren haben, wenn es ein Team gibt, dem ich es mehr gönne, dem ich es überhaupt gönne, dem ich es am allermeisten gönne, sind es die Bills. Ehrlich.
Ja, das ist ein cooles Team. Die Stadt könnte es dringend gebrauchen. Die Stadt ist mehr als nur hässlich, aber die Fans sind cool, der Coach ist cool, der Quarterback ist cool. Das ist schon eine coole Franchise. Also da muss man sich schon zurückhalten, dass man da nicht auf einen Hype, gut, Hype Train gibt es da schon lange, aber dass man da nicht so. Also ich mag die sehr gern, sagen wir es mal so.
So.
Und eine Statistik hier noch, die Bills haben bis zu ihrem 16. Drive in dieser Saison nicht punten müssen. Das ist die längste Serie seit 1991. Das unterstreicht immer, wie krank gut, brutal gut diese Bills-Offense gerade ist. Und das Krasse ist, die Defense ist ja genauso gut.
Die haben gerade also, den besten Running Back der Liga auf ein Minimum reduziert. Ja? Derrick Henry hat gar keine Rolle gespielt. Ja? 0,0. Also, wenn du das kannst, ja.
Ja, das ist, wie gesagt, die Bills haben perfekte Off-Season-Moves gemacht, hatten wir schon ein paar Mal. Das
und nochmal, die haben den Super Bowl-Champion weggehauen. Weggehauen.
Ja. Spielen die gegen die Chiefs dieses Jahr? Spielen die gegen die Chiefs?
Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall werden sie im AFC Championship-Game gegen die spielen. Wow. Und da glaubt mir, das ist eine ganz enge Kiste. 100%. Weil ich glaube, dass die Chiefs in diesem Jahr auch sehr stark sind. Also ich, 100%. Wenn die Bills ins Finale kommen, weißt du, was für ein Szenario?
Was
für ein Szenario? In den 90ern viermal im Finale verloren. Wenn die dieses Jahr ins Finale kommen, gewinnen die das und werden den ersten Super Bowl-Titel einheimsen. Glaubst du mir? Jeder wünscht es den Bills, weil die Bills das Loser-Team der NFL sind.
Ja? Du kommst zu gar nichts mehr. Jan ist voll in Redraut.
16.10. So, Chiefs gegen die Bills. Bestimmt auf ProSieben, wenn wir sehen können.
Das
alle Spiele kommen jetzt auf ProSieben. Habt ihr das gelesen? Wahnsinn, ne?
Ja.
Das wusste ich gar nicht. Da habe ich nicht mit gerechnet.
Ja, irre.
Ehrlich nicht.
Na gut, Jan, das kannst du, woher sollst du das wissen? Du bist ja nur der Moderator. Woher
ganz ehrlich, ich habe es heute erfahren. Heute über Facebook erfahren.
Echt? Ja. Ah, okay.
Aber ich finde es trotzdem großartig. Ehrlich. Und ich war ein bisschen, ich war schon überrascht, weil der Blockbuster ist eigentlich das, was alles andere killt. Ja? Der Sonntagabend gehört eigentlich dem Blockbuster. Da konnte noch niemand gegen anstinken, ja, gegen Avengers und sonst irgendwas. Der Blockbuster-Abend gehörte ProSieben. Und wenn die das tauschen gegen Football, dann haben wir einen richtig guten Schritt gemacht. Ja.
Kampfansage. Aber Leute, wir haben schon auf die Uhr.
Keine Ahnung.
Lange.
So, wir haben jetzt schon viel über Enttäuschung gesprochen. Lasst uns mal positiv werden. Wir haben jetzt gerade schon über die Bills gesprochen. Das ist eine positive, keine Überraschung. Das ist einfach eine positive Story. Aber ein Spieler oder eigentlich nur der Spieler, bei dem wir alle Abbitte leisten müssen, weil wir ihn ganz falsch eingeschätzt haben, offenbar, und schon nach 2 Spielen merken, das ist nicht gut gealtert, weil dieser Mann, der zählt nach 2 Spielen zu den besten Quarterbacks der Liga, hat richtig, richtig abgeliefert. Und die Rede ist von Jalen Hurts. Stecko, gerade dein Quarterback-Ranking ging über die letzten 2 Wochen wirklich. Also mein Handy hat dauernd vibriert, so viele Kommentare wieder kamen. Vor allem wegen Jalen Hurts. Weil den guten Mann, den hattest du auf Positioner, Lose, auf 28. Warum? Ja, ich glaube, gegen die Vikings hatte er, glaube ich, die beste Halbzeit seiner Karriere. 17 von 20 Pässe sind angekommen, 151 Yards, also nur in der Halbzeit 1, ne? Ein Touchdown geworfen plus zwei Touchdowns erlaufen, 50 Rushing Yards. Das war schon richtig, richtig gut. Und der sieht brutal aus. Ich meine, die Offensive Line ist sensationell und hilft da natürlich. AJ Brown hat sich super eingefunden, ist direkt die Nummer 1 Receiver, der er sein sollte. Auch Devonta Smith hat jetzt im zweiten Spiel gut gespielt. Die Offense ist toll designt, sieht gut aus. Die Eagles sind aktuell in der NFC vielleicht sogar das heißeste Eisen, oder? Tommy, du kennst dich in der NFC doch ganz gut aus.
Absolut.
Eagles sind, boah, das ist echt beeindruckend bisher. Ne? Am beeindruckendsten finde ich, Hurts ist auch beeindruckend, aber am brutalsten finde ich die O-Line. Das ist eine Wand, dagegen ist nichts anzukommen, also dagegen kommst du nicht an. Das ist also sind wir mal ehrlich, ne, der beste Werfer ist er nicht, aber er scrambled hervorragend, Hurts. Aber das ist schon, boah, leider spielen die hervorragend. Das sind ja in der Division mit meinen Giants, aber was die Eagles da machen, hat Hand und Fuß bisher. Also bei mir, und ich muss auch da Abbitte leisten, bei mir ist Hurts um 10 Plätze nach oben.
Hast du ihn auf den 19, ne?
Ich habe jetzt ein altes Ranking noch. Ich hatte ihn auf 19, das ist der zweitkrasseste Anstieg.
Ich weiß schon, wer der krasseste ist.
Ja, da muss ich Gott, tut mir das weh, dass ich das auch noch sagen voll, muss. Ne? Aber Hurts ist ja schon schlimm.
Bei dir ist jetzt auf der 9.
Hurts ist tatsächlich auf 9.
Bei mir ist er sogar bis auf die 8 gekommen. Ich hätte ihn vorher auf Platz 21 sogar auch nur. Klar, in einem Tier mit denen davor vor sich. Aber auch ich war skeptisch bei Jalen Hurts. Und ja, der sieht schon sehr gut aus. Bei mir ist er auch bis auf Platz 8, damit sogar ein Platz vor Joe Burrow. Um das auch nochmal zu betonen.
Bei mir ist er auf Platz 9. Er hat die Position von Dak Prescott eingenommen.
Okay, dann sind wir da ja schon wieder recht konform. Finde ich gut. Hat er sich auch verdient. Ja. Ich meine, das ist einfach
absolut,
ein
absolut
super Quarterback und einer der Shooting-Stars der ersten zwei Wochen. Domi, du hast es schon angeteasert. Es gibt noch einen zweiten, ja, wo man ein wenig Abbitte leisten muss. Hier würde ich aber noch gleich zumindest ein, zwei Haken setzen. Die Rede ist hier von Tua Tagovailoa und die Miami Dolphins. Gerade das absurde Comeback gegen die Baltimore Ravens. Das war schon spektakulär. Tua ist jetzt Passing-Leader mit 739 Yards, hat 7 Touchdowns und 2 Interceptions im Buch. Aber gerade gegen die Ravens, ne? Nur da hat er 469 Yards, 6 Touchdowns, 2 Interceptions, einen durchschnittlichen Passing-Schnitt von 9,4 Yards pro Pass. Auch das ist schon absurd. Ja, und Domi, du warst der größte Skeptiker von Tua überhaupt.
Ja, total. Also ich hatte ihn auf vielleicht, weiß ich, 25.
Moment, du hattest ihn
und, ja, auf 25. Auf 25. Er profitiert total vom neuen Playcalling. Ja, also das ist es haben ja viele angekündigt, dass es ein kleines Mastermind ist, den er da hat. Aber
McDaniels ist ein absoluter Volltreffer auf der Headcoaching-Position. Also dieses Scheme von denen, das ist ja sensationell. Also Wahnsinn ist das
bisher gut. Ja, und dann hat er aber, gut, du musst auch sagen, ne, also klar, das Team ist hervorragend, aber du hast halt auch Hill und Waddle. Das ist halt schon mal die halbe Miete. Ne? Also mit den beiden dann nochmal so abzuliefern, ist natürlich dann auch einfach klar.
Gerade dieses Trio, die also McDaniels, Hill und Waddle, die helfen Tua gerade extrem, weil die Stats, die sehen gerade sensationell aus, aber so überragend, so elitär spielt Tua nun mal auch nicht. Ich meine, der hat 339 Yards after catch. Also da sieht man schon mal, dieses Scheme hilft ihm, diese Zahlen hochzuschreiben. Ne? Also viele kurze Pässe und dann hast du halt Waddle und Hill, die extrem explosiv sind. Die sind so schnell. Du hast auch im Backfield mit Mostert und Edwards zwei schnelle Running Backs, die da auch helfen können. Und dann geht es einfach ab. Also es ist auch viel Scheme, viel diese Explosivität an Playmakern, die du in der Offense hast. Und das schraubt deine Stats hoch, das lässt Tua gut aussehen. Er sieht aber auch trotzdem gut aus, das möchte ich hier auch nicht kleinreden. Also er macht schon einen super Job, auch gegen die Ravens, wie er die zurückgebracht hat, war toll. Das bringt ihm Luft in dieser öffentlichen Debatte, weil er steht ja auch immer noch in der Kritik. Das tut auch noch zu Recht. Aber ich glaube, er macht gerade richtige Schritte in die richtige Richtung und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, gerade die Playoffs sind für die Dolphins sowas von drin.
Nochmal, was für mich immer am meisten zählt, ist die Pass-Completion-Rate. Und da ist Tagovailoa ist da bei 71%. Ja? Und er hat endlich zu Hill gefunden. Es hat im zweiten Spiel eine Halbzeit gedauert, aber in der zweiten Halbzeit hat Hill zwei Touchdowns gemacht und Tagovailoa hat endlich erkannt, wo er hinwerfen muss. Ja? Und er hat noch einen zweiten mit Waddle. Die beiden haben zusammen fast 500 Yards Passing gehabt in den ersten beiden Spielen. Und wenn du zwei solche Granaten hast, ja, und er sich auf die einstellt, und er, das hat er gemacht, ich muss sagen, Tagovailoa hat einen Megaschritt nach vorne gemacht. Wirklich.
Ja,
muss er noch beweisen. Muss er noch beweisen, ja. Ganz klar. Aber auf der anderen Seite, das, was der bisher gezeigt hat in den ersten beiden Spielen, war großartig. Wirklich. Der macht gerade einen Schritt nach dem anderen in einen Elite Quarterback.
Hat bei mir den Positionssprung, den größten Sprung gemacht.
Wo ist er bei dir?
Von 25 auf 12. Auf 12
sogar, okay.
Auf 12,
ja. Checko, bei dir?
Ich bin von 25.
Ja, ich hatte ihn vorher auf, warte, ich gucke gerade.
Ich habe es hier auch offen.
22.
Ja.
Und er ist bei mir in die Top 10 gekommen.
Okay.
Auf 10, oder was?
Ja, er hat Kyler Murray verdrängt. Der auch gut gespielt hat, aber er hat ihn verdrängt auf Platz 10.
Ja, frag mal Nick, wie gut der gespielt hat. Kyler Murray.
Tua ist auch bei mir ein Top 10 Quarterback.
Kyler Murray hat ein Riesenspiel gemacht.
Lass uns, ich möchte nicht über Kyler Murray sprechen.
Müssen wir nicht drüber reden, was Kyler Murray erreicht hat da in dem Spiel. Im zweiten Spiel, im ersten Spiel war er vielleicht noch ein bisschen slow, aber im zweiten Spiel hat Kyler Murray nicht durch das Passing, auch durch seine Laufqualitäten einfach das Ding umgerissen. Ja.
Murray hatte bisher drei extrem schlechte Halbzeiten und eine krank,
ja, aber die war gute. Überragend.
Und zum Leidwesen aller Raiders-Fan hier, vor allem, ich habe in der Nacht mitgelitten, ich habe es bis zum Ende durchgeguckt. Ich dachte schon mal im Stand eine Halbzeit von 20-0, irgendwie schaffen es die Raiders, auch das wieder zu verspielen. Also wie oft die Cardinals bei Long and Third und Long and Fourth sogar standen und ja, auf die Magie von Murray gehofft haben und es immer geklappt hat.
Den hältst du halt aber auch
nicht. Das schaffst du nicht. Du kannst den nicht, sobald er da ausbricht, nee. Die Defense, der mache ich da überhaupt keinen Vorwurf, die konnte da nichts machen. Vor allem nach so langen Drives bist du immer müde und sie haben ihn ja trotzdem über das halbe Feld gejagt und trotzdem rennt er dir dann noch in die Endzone für die Two-Point-Conversion und findet nach 20 Sekunden doch noch irgendwo einen Anspielpartner, der sich freigelaufen hat. Das kannst du ja nicht verteidigen. Das ist unmöglich über so einen langen Zeitraum. Und das hat er, also er hat diesen All-Madden-Modus angestellt, ist da komplett ausgerastet, rumgerannt. Ich habe irgendwie auch einen Tweet gesehen, das sieht aus wie so ein Kleinkind, der das Handy geklaut hat und jetzt seinen Spaß macht und davon wegrennt. Das passt auch so ein bisschen mit der Körpergröße.
Habt ihr diese witzige Stat gesehen, die einer rausgekriegt hat? Immer wenn ich weiß nicht, irgendein Computerspiel, wenn es bei irgendeinem Computerspiel doppelte XP-Punkte gibt, also doppelte Erfahrungspunkte, spielt Murray danach grottenschlecht. Ne? Weil er dann wahrscheinlich die ganze Nacht zockt oder die ganze Woche zockt, das ist wahrscheinlich das, was auch in seinem Vertrag stand. Das ist eine Statistik, die müsst ihr euch anschauen. Da ist er so schlecht, wenn das passiert. Und wenn er das nicht hat, spielt er überragend oder sehr
gut. Ja, spannende Statistiken.
Lass uns mal, sonst fangen wir hier wieder an, noch 33 Positionen durchzukauen. Lass uns mal kurz jeder seine Top 5 runterrappen.
Ich wollte vorher noch fragen, wer euch noch positiv überrascht hat, bevor wir jetzt nochmal über die Top 5 reden. Gibt es noch Quarterbacks, die, wo ihr sagt, boah, die haben mir gefallen bisher?
Also ich muss bei Jared Goff sagen, dass er bisher wirklich überragend spielt und das geht noch ein paar Spiele, aber dann muss ich auch vor Jan Abbitte leisten mit seiner 5-Sterne-Lions-Offense.
Hallo?
Mit seinem Waffenarsenal. Aber
Amon Ross und Brown.
Ist ja Top-5-Receiver.
Der Junge explodiert gerade. Ja.
Der spielt wirklich und du hast es vor. Der Seher Jan Stecker.
Ich hab's vorausgesagt. Ich habe gesagt, der wird explodieren und der ist explodiert. Ganz ehrlich.
Ja, ist wirklich, Jared Goff spielt grundsolide, macht keine Fehler oder wenig Fehler, sagen wir es mal so. Ne? Aber das ist auch ein Team, die finde ich einfach cool. Es ist einfach ein cooles Team.
Ich habe noch einen zweiten Quarterback auf der Liste, nämlich Lamar Jackson.
Ah, okay.
Ja, also richtig guter Einstand bisher, vor allem, weil die Rushing Offense der Ravens bisher richtig lahm läuft. Also da funktioniert noch gar nicht so viel. Und deswegen muss Jackson viel durch die Luft machen. Und das sieht richtig, richtig stark aus. Auch jetzt gegen die Dolphins war es.
Ja.
Also mega Spiel von ihm, dass sie das verloren haben. Das will ich jetzt nicht ihn ankreiden.
Lag nicht am ihm.
Das lag vor allem an der Defense, die da komplett zusammengebrochen ist. Aber Lamar Jackson bisher mega, mega Job gemacht. Ja, auch ein Top-Passer-Rating. Also hier geht es nur ums Passer-Rating. Top 8 nach Pro Football Focus. Und das zeigt schon, okay, der Lamar Jackson hat sich auch durch die Luft deutlich verbessert. Und ich bin da gespannt, wie er es diesmal durchzieht, weil letztes Jahr hatte er nach seiner Verletzung gerade auch in der Luft dann irgendwie Probleme und konnte diesen positiven Trend nicht mehr durchziehen. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, könnte er wieder auch zumindest im MVP-Rennen lange mit dabei sein.
Ganz einfache Regel, Contract Year ist gleich überragendes Jahr. Er spielt wieder für Kohle und auf einmal, er war davor schon gut, jetzt auf einmal haut er es noch mehr raus. Ich habe ihn gerankt sogar auf Platz 3.
Bei mir ist
auf
Platz 4. Also, ja. Wow. In den Top 5 sogar.
Ja. Okay. Ja. Bei mir bleibt er auf Platz 8. Er ist gut, aber er hat noch keine Konstanz.
Okay. Dann bin ich jetzt mal auf eure Top 5 gespannt. Domi, du hast es gerade schon angeteasert, dann startet
doch. Also am besten macht jeder einmal seine Top 5 von oben runter, oder? Bei mir ist an 5 Kyler Murray, an 4 Justin Herbert, 3 Lamar Jackson, 2 Josh Allen, 1 Patrick Mahomes.
Okay, ich mache mal als nächstes weiter. Bei mir ist auf Platz 5 Aaron Rodgers. Kein gutes erstes Spiel, zweites Spiel war wieder sehr, sehr gut. Platz 4 Lamar Jackson, Platz 3 Justin Herbert, Platz 2 Patrick Mahomes. Und ich habe tatsächlich Josh Allen auf die 1 gesetzt. Das sind Nuancen, aber gerade diese Bills-Offense mit Josh Allen, das ist krank gut. Aber auch nochmal kurz über die Bills haben wir ja schon gesprochen. Wir können auch gerne nochmal kurz über die Chiefs sprechen. Auch da, man hatte gedacht, also man hat sich Sorgen gemacht nach dem Abgang von Hill, aber no Hill, no Problem. Also das sieht mega gut aus, was diese Chiefs-Offense da designt. Und auch wie Holmes die Bälle verteilt, ne? Kelsey 16 Targets, gut, das ist keine Überraschung. Dann kommen aber Juju und Valdes-Scantling mit 11, Hartman 10, Edwards-Hilaire mit 7, McKinnon 6, nur Sky Moore, der fällt noch so ein bisschen ab, hat erst ein Catch für 30 Yards gehabt. Aber trotzdem auch insgesamt schon 6 unterschiedliche Touchdown-Fänger. Mit Pacheco sind es sogar insgesamt 7 Spieler, die einen Touchdown gemacht haben. Also die Chiefs-Offense ist schon wieder richtig, richtig gut unterwegs.
Brutal.
Also bei mir ist Joe Burrow abgerutscht, einen auf Platz 5. Mhm. Justin Herbert auf Platz 4 mit so einem Fragezeichen. Ja. Auf Platz 3 Aaron Rodgers. Auf Platz 2 Patrick Mahomes und ich muss Josh Allen auf Platz 1 setzen. Der spielt überragend gerade. Ja. Wirklich überragend. Der hat es echt verdient, auf Platz 1 zu kommen.
Du hast auch viel Kritik dafür bekommen, dass
er nur auf 6 kommt. Patrick Mahomes spielt geil, aber Justin Herbert spielt gerade überragend.
Josh Allen.
Josh Allen, genau.
Okay. Dann haben wir es doch. Unsere kompletten Rankings, die findet ihr natürlich wie immer auf unserer Instagram-Seite quarterbacksneak.podcast. Folgt uns da gerne, schreibt uns auch wieder fleißig in die Kommentare. Da freuen wir uns über jede einzelne Nachricht. Wir freuen uns natürlich auch über, wo wir schon mal dabei sind, über ja, jede Art von Feedback, am besten in Form von 5 Sternen, ob bei Apple oder Spotify. Da könnt ihr jetzt mal direkt reingehen, ne? Parallel zur Abmoderation. Wir haben gleich noch einen Punkt. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns da gerne 5 Sterne. Wir freuen uns direkt unter dem Folge-Button. Da könnt ihr auch mal direkt draufklicken, wo ihr schon mal da seid. Also, ist ein kleiner Stern mit einer...
Aber zerreißt uns auch gerne. Ja, zerreißt uns auch gerne, wenn ihr völlig anderer Meinung seid.
Aber gibt uns trotzdem 5 Sterne. Ja. Aber gibt uns trotzdem 5 Sterne. Trotzdem 5 Sterne, bitte.
Ja. So, und bevor wir zum Abschluss kommen, Domi, unsere zweite Rubrik, die wir von den Toten auferstehen lassen.
Vorsicht, heiß und fettig.
Seid ihr ready?
Ja. Domi, erklär hier auch nochmal kurz, worum handelt es sich bei heiß und fettig?
Also in heiß und fettig korreliert eigentlich ein kleines bisschen mit brennbares Licht oder ist keiner daheim, weil manchmal sage ich da natürlich Sachen, die ich mir vorstellen kann, aber die manche für ziemlich dumm halten. Das ist eine Rubrik, die bold ist, die ich mir während des Tages, während der Woche, während dem Wochenende, was ich mir so denken könnte. Ich habe jetzt eine für euch. Erste Woche muss ich natürlich was zu den Giants nehmen, aber nicht zum Erfolg des Teams, sondern meine heiß und fettig für die Week 1 ist, dass Odell Beckham Jr. zu den Giants zurückkehren
wird. Boah,
glaube, schwierig.
Ganz, Super Bowl
ganz
mitspielen
schwierig. Und ganz schwierig.
Das tut er nicht in New York. Der Mann hat Bock auf Super Bowl. Ja. Vor allem, er war ja schon zweimal im Stadion. Beim ersten Spieltag war er bei den Rams zu Gast, weil er da halt auch den Super Bowl mitgewonnen hat. Er war, glaube ich, auch bei der Farmparade dabei, als da dieser Banner gelüftet wurde. Im zweiten Spiel war er bei den New Orleans Saints mit dabei. Aber gut, er ist ein LSU-Kid. Kommt da aus der, oder ja, hat da auf dem College gespielt, daher die Verbindung.
Ja, aber er ist ein bisschen, man hat Gefühl, er ist ein bisschen am Anschauen, was er so machen könnte. Ich habe jetzt, also ich, ne, WhatsApp-Gruppe, gibt es schon ein paar Mal erzählt, Giants WhatsApp-Gruppe. Da kam jetzt gerade eine Meldung rein, dass der wohl ein FaceTime-Date mit Dable hat, der Odell Beckham Jr.
Also, wenn das passt, dann kaufe ich mir ein Trikot von OBJ, aber.
Okay. Wollt ihr meinen zweiten Tipp hören? Ich hätte noch einen zweiten.
Ja, nächste mach nächste Woche. Woche. Wir müssen was aussparen.
Nächste Woche. Nee, für heute reicht's auch.
So, Leute. Jan, wo bist du bei welchem Spiel am Sonntag im Einsatz?
Ich bin beim Endspiel der European League of Football in Klagenfurt.
Ach, du kommentierst gar nicht NFL. Okay.
Nee.
Du bist beim Endspiel auch.
An dem Tag bin ich in Klagenfurt und moderiere das Endspiel zwischen den Hamburg Sea Devils und den Vienna Vikings.
Und was glaubst du, wer gewinnt?
Ich glaube, die Hamburger gewinnen. Ich glaube, dass die Sea Devils gewinnen, weil sie einfach die beste Defense der European League of Football haben.
Okay.
Bin gespannt. Alright. Und ich wünsche es mir ein bisschen, weil A, deutsches Team und B, Kasim Edebadi. Letzte Saison, ja. Das wird sein Spiel werden. 100%. Der ist fit, der wird großartig spielen und ich gönne es ihm von Herzen.
Ich auch, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Wollen wir noch kurz auf, haben wir die Randspiele gerade da?
Die gibt es, glaube ich, noch gar nicht.
Sind die schon?
Die wurden noch gar nicht veröffentlicht.
Nee, die kommen erst morgen. Die kommen erst morgen.
Alright.
Aber ohne Jan ist eh langweilig.
Danke. Vielen Dank.
Leute, uns gibt es wieder wöchentlich. Also nächste Woche wieder reinhören. Es gibt dann eine neue Folge. Schaut direkt rein. Also wenn ihr uns abonniert auf sämtlichen Kanälen, dann kriegt ihr das mit. Also daher hier auch nochmal der Hinweis. Dann allerdings ohne Ranking, aber wir bereiten euch trotzdem etwas ganz Fantastisches vor. Freut euch drauf. Und ihr bleibt nichts anderes zu sagen, außer gute Nacht. Ich habe noch ein bisschen Arbeit.
Gut, Leute. Tschüss. Ich bin weg jetzt.
Ach, tschüss. Macht's gut.
Quarterback Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics.